This is a podcast recorded at CB Expo, Cannabis Business Expo and Conference, on September 16, 2023 in Dortmund, Germany. At the main stage, Finn Henzel, Mark Brünger, Frederica S. Fascher and Jörg Meyer-Brenken. Moderated by Michael and Mika Nort. Discuss the following topic. The second pillar of legalization is the awakening of the commercial adult use market coming to Germany. Language, German. Enjoy your podcast listening.
Willkommen zum Panel hier auf der CB Expo zur Säule 2 der Legalisierung. Und bevor wir aufs Thema eingehen, möchte ich Ihnen erstmal die Diskussionsteilnehmer vorstellen. Angefangen bei den Damen. Die Frederica Fascher ist Regulierungsberaterin und erzählt am besten selber mal, wie ihr Alltag oder wie ihr Berufsprofil aussieht.
Ja, sehr gerne. Ich bin angestellt bei der Pivot Regulatory, die führende Beratung in Deutschland für die Regulierung von Cannabis. Wir haben 2017 mit den ersten Ausschreibungsbegleitungen der B-Farm für den Anbau in Deutschland angefangen und uns von da aus dann weitergehangelt und unterstützen heute überwiegend internationale Kunden aus dem Bereich Industrial, Recreational, Medical dabei, die deutsche Politik zu verstehen. Und deswegen freue ich mich heute, den Blick auf die Politik durch die Industriebrille mitgebracht zu haben.
Schönen Dank. Dann haben wir den Jörg Meyer-Brenken, der ist Lead Account Manager von Fluence. Erzählst du selber, was das ist am besten?
Ja, danke Micha. Hallo zusammen. Wir machen LED-Beleuchtung bei Fluence Technologies für den Anbau von Cannabis, sowohl für Gewächshäuser als auch für Indoor-Environments. Und ich bin Ingenieur, habe seit 7, 8 Jahren das Thema Horticulture sozusagen in mein Lieblingsportfolio der Beleuchtungstechnik aufgenommen und mache seitdem Projekte von Europa bis Mittlerer Osten und Südafrika. Und unser Fokus ist auf medizinischem Cannabis und wir helfen dort, die Produktion möglichst harmonisiert, standardisiert und gleichmäßig zu unterstützen mit unserer Beleuchtung. Licht ist der Treiber, wenn es um den Anbau von Cannabis geht. Und wenn das nicht gleichmäßig vorhanden ist, dann kann man nur sehr schwer gleichmäßig kultivieren. Und das ist unsere Aufgabe. Und da helfen wir der Industrie, so gut es geht, mit einem Top-Industrieprodukt sozusagen die Produkte, die am Ende die Patienten ja auch haben wollen, herzustellen.
Ja, vielen Dank, Jörg. Dann habe ich hier neben mir direkt den Finn Henzel von der Sanity Group. Finn, erzähl mal, was du machst.
Genau, wie schon gesagt, mein Name ist Finn, bin schon seit jetzt fast mehr als 20 Jahren Fan dieser Pflanze. Was meine ich damit? Dass ich mich schon eigentlich als Jugendlicher für eine Legalisierung eingesetzt habe, schon genau genommen seit 2002, wo ich schon verschiedene Papiere damals geschrieben habe. Allerdings könnt ihr euch alle vorstellen, zu dem Zeitpunkt war die Welt noch eine andere, noch deutlich weniger offen als heute. Und dann seit 2018 Gründer der Sanity Group, hat direkt gedacht, das, was mir Spaß macht, nämlich Unternehmen zu bauen und nachhaltig aufzustellen, mit dem anderen, was mir Spaß macht, die Cannabispflanze, das zu verbinden und was draus zu schaffen. Und so haben wir die Sanity Group halt sehr breit aufgestellt von Anfang an. Wir machen eigentlich wirklich von CBD-Produkten in der Kosmetik über Medizinalcannabis sowohl in der Blüte als auch in innovativen Darreichungsformen bis hin zu Modellprojekten, die wir hoffentlich bald demnächst in der Schweiz ankündigen werden, machen wir die gesamte Bandbreite von dem, was in Cannabis eigentlich möglich ist im europäischen Raum. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Diskussion heute.
Vielen Dank, Finn. Dann last but not least haben wir neben mir hier oder neben dem Finn den Marc Brügger von der Pure AG aus der Schweiz. Was macht ihr in der Schweiz?
Also auch von meiner Seite ein großes Dankeschön, dass ich hier sein kann und über meine absolute Lieblingspflanze philosophieren einmal wieder. Ich bin Teil der Pure Holding. Pure ist eine Firma der Schweiz, die quasi die komplette Wertschöpfungskette vom Samen bis zum Endprodukt abdeckt. Wir machen auch viel Forschung, wir machen auch In-House Breeding, wir sind auch im Medizinalbereich, wie auch Finn Henzel, auch im Kosmetikbereich tätig und partizipionieren momentan in der Schweiz in den Pilotprojekten. Also wir sind in 2 Pilotprojekten, die bereits laufen, sind wir eigentlich die Produzenten davon, werden auch in Zukunft weitere Pilotprojekte aufgleisen und beliefern und sind da hauptsächlich als Produzenten tätig, genau.
Und geht auch gleich meine erste Frage in Richtung Schweiz an den Marc. Und wir haben ja gesehen, es gibt einige europäische Länder schon seit vielen Jahren, die immer mal wieder versuchen zu regulieren, zu legalisieren, angefangen bei den Niederlanden in den 70ern. Da gab es immer wieder kleinste Bestrebungen. Ist meistens schiefgegangen. Was unterscheidet jetzt das Schweizer Projekt von den Ansätzen, die in Europa schiefgegangen sind oder nicht zu Ende geführt worden, wie in Holland oder in Spanien zum Beispiel?
Gute Frage. Also ich finde, Holland ist ein perfektes Beispiel, wo ich als, sagen wir mal, als Teenager ein riesen Fan von diesem System war, aber desto mehr ich mich dann ein bisschen damit befasst habe, sehe ich jetzt auch die Knackpunkte. Der große Unterschied an Holland und an der Schweiz ist, dass die Schweiz einfach gesagt hat, hey, wenn wir sowas umsetzen wollen, dann wollen wir wirklich das Track and Trace, die ganze Regulierung, das soll alles sauber dokumentiert sein. Das Cannabis soll nicht vom Schwarzmarkt irgendwo in diese Studie fließen, sondern das soll wirklich von ausgesuchten Produzenten getestet, wirklich tracked and traced von A bis Z so produziert werden, was Holland meiner Meinung nach ein bisschen versäumt hat, was sie auch hätten machen sollen, meiner Meinung nach.
Anders als Deutschland hat die Schweiz das Gesetz ein wenig anders gestaltet. Das passiert dort nicht in zwei Säulen. Glaubt ihr, oder meine Frage jetzt an den Finn zum Beispiel, wäre das in Deutschland besser umsetzbar, wenn man sich an der Schweiz orientiert, für die Säule, statt die Säule 2 zu machen? Das heißt, wenn man die Verkäufe im Rahmen eines Modellprojektes, wie es die Schweizer tun, sozusagen im ersten Schritt schon zulässt?
Ja, also ich glaube, die Antwort ist ganz klar ja. Ich hätte mir das tatsächlich so gewünscht. Ich meine, der Best oder my best wish war natürlich immer die Volllegalisierung. Der second best wish ist zumindest, dass man die Modellprojekte von Anfang an auf eine breite Basis stellt. Jetzt sind wir irgendwo beim Kompromiss gelandet. Meines Erachtens liegt es halt daran, weil die Bundesregierung wahrscheinlich auch ein bisschen schnelle Erfolge wollte und sie sich wahrscheinlich gedacht hatten, die Säule 1, Clubs und Eigenanbau und Entkriminalisierung ist der schnellere Erfolg, weil auch am Ende regulatorisch etwas weniger komplex aufgrund der Bundesratszustimmung, die nicht notwendig ist und. Aber trotzdem, genau genommen, die Schweiz testet ja auch gerade in verschiedenen Kantonen Clubs gegen Apotheken, Apotheken gegen Abgabestellen und nimmt halt quasi Erkenntnisse aus der ganzen Bandbreite. Und ich finde es einfach nur schade, dass man die Chance in Deutschland liegen gelassen hat, um nicht alles gleichzeitig gegeneinander zu testen, um dann die richtigen Erkenntnisse für eine hoffentlich folgende Volllegalisierung zu gewinnen, sondern dass man halt eben diesen zweistufigen Schritt gewählt hat. Und meine große Befürchtung ist, und das geht jetzt wahrscheinlich auch schon gleich voll in die Säule 2, ist, dass jetzt, wo die Säule 1 bald durch ist, dass die Regierung sich ausruhen wird und sagen wird, ach Mensch, wir haben doch jetzt schon so viel gemacht und alles ganz kompliziert und die Säule 2 machen wir dann, wenn die Wahl stattgefunden hat in 2 Jahren und die nächste Legislaturperiode stattgefunden hat, mit dem Risiko, dass dann halt eine ganz andere Regierung da ist. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Industrie ist jetzt weiterhin Druck zu machen bei der Regierung, dass zumindest die Säule 2 noch diese Legislatur kommt und so bald wie möglich umgesetzt wird. Weil wie wir auch in der Schweiz gesehen haben, auch die Säule 2 kostet Zeit, Modellprojekte aufzusetzen, regional auszusteuern, Gesuche freizugeben. Das sind locker noch mal 1-2 Jahre. Und wenn wir nicht jetzt damit anfangen, verlieren wir wertvolle Zeit.
Friederike, warum hat sich das jetzt in diese Richtung entwickelt? Ja, warum hat Deutschland geht nicht den Schweizer Weg, der ja etwas unkomplizierter zu sein scheint? Woran liegt das?
Ich glaube, damit, Michael, danke für die Frage, muss man sich damit beschäftigen, wo Cannabis als politisches Projekt herkommt. In der Schweiz, muss ich ehrlich zugeben, kann ich das nicht so gut einschätzen, aber in Deutschland ist es immer so gewesen, dass Cannabis-Legalisierung ein Wunsch aus der Mitte der Gesellschaft war, zur Destigmatisierung der Patientin, zur Destigmatisierung der Konsumenten. Und das hat die Politik natürlich aufgegriffen. Es ist seit jeher ein Thema der Jugendorganisationen der progressiven Parteien gewesen und es als solches mit der letzten Bundestagswahl, mit diesem stark verjüngten Bundestag, dann auf die politische Agenda gekommen. Und ich glaube auch die Breite, in der es im Koalitionsvertrag aufgeführt ist, hat so ein bisschen, ja, indikativen Charakter dafür, dass es so groß gar nicht werden sollte ursprünglich. Und wenn wir davon ausgehen, dass die progressiven Parteien genau diesen gesellschaftlichen Wunsch übersetzt haben in eine politische Realität, dann ist es sehr naheliegend, Entkriminalisierung gewählt zu haben, weil ihre Ziele sind damit de facto erreicht. Und das erklärt auch, warum die Industrie in den vergangenen 2 Jahren diesen extrem harten Stand gehabt hat, sich einzubringen und auf eine Legalisierung, keine Entkriminalisierung hinzuwirken tatsächlich. Denn wenn ich als Gesetzgeber sage, okay, ich möchte dafür sorgen, dass nicht mehr so hart strafverfolgt wird, ich möchte dafür sorgen, dass die Gesundheit geschützt wird und so weiter und so fort, und ich habe mit diesem stigmatisierten, sehr abstrakten Thema überhaupt keine Berührungspunkte ansonsten, ist es natürlich schwer, den Schritt zu machen zu, um meine Ziele zu erreichen, brauche ich eine kommerzielle Wertschöpfungskette, weil hier die Professionalisierung mitbringt. Diesen Switch hat die Bundesregierung im Kopf, glaube ich, nicht geschafft. Und die Konsequenz sehen wir jetzt mit diesem Split in Säule 1 und 2.
Hell, was bedeutet das für Betriebe wie deinen, für Firmen wie deine Firma, für einen Hersteller von Lampen? Wenn sich das jetzt verzögert, heißt das, wie sieht das mit der Planungssicherheit aus? Was habt ihr erwartet eigentlich?
Ja, ich würde das Thema fast oder ganz gerne Tatsache nicht aus Sicht einer Firma betrachten, sondern immer aus Sicht des Konsumenten. Weil ich sehe in der Säule 1 verschiedene Risiken. Also die für uns ist es ja letzten Endes egal. Wir können ja, ob jetzt Lampen an viele Einzelne verkauft werden oder Lampen an Firmen, die, ja, also ob 100 Leute eine kaufen oder eine Grow-Vereinigung 100, ist ja für uns letzten Endes egal, solange wir Werkzeuge bereitstellen, damit die Pflanze, die wir so alle lieben, produziert werden kann. Für mich ist das Wichtigste, dass sie sicher und reproduzierbar produziert wird für die Konsumenten. Egal, ob es medizinische oder ja, Recreational-Patienten sind. Und da habe ich bei der Säule 1 eine starke Sorge, dass auf einmal Leute, die sonst eine Pflanze angebaut haben, viele Pflanzen anbauen und Probleme kriegen, die wir ja auch bei den professionellen Anbauern, Growern sehen, einfach die Ware sicher und Mikrobiologie nur als Stichwort, ja. Also, dass wir wirklich ein Produkt haben, das konsumierbar ist. Wie wird das sichergestellt? Wie wird eine Anbauvereinigung für all ihre Mitglieder, also was für Tests müssen auch gemacht werden? Mhm. Ja, wie wird die Reinheit des Produktes, wird es da wie, ich meine, bei einem Bier erwarten wir auch, dass das nicht verschimmelt ist und 5% Alkohol hat, wenn es draufsteht. Wie wird das? Wir wissen, das ist alles sehr teuer, das alles zu testen für Cannabis. Ja, das ist halt nicht mal irgendwie ein Stäbchen reinhalten und dann weiß ich das in der Produktion. Und das ist eine Hürde, wo ich sage, das kann in der Säule 2 viel besser abgebildet werden, sobald dort ein Produzent ist, der das für den Recreational markt. Ja, da sind wir dann eher im Bereich Lebensmittelproduktion, wo dann einfach Standards und Tests, die dann auch kommerziell bezahlt werden können, weil eben, also das ist ein Thema, womit wir uns viel beschäftigen, wenn wir vom Patienten her gucken. Und wie gesagt, das Business, natürlich ist es wichtig, dass wir alle in der Wertschöpfungskette unseren Schnitt machen, sage ich mal. Sonst können wir ja nicht existieren. Aber an der Stelle ist Tatsache mein Herz eher beim Konsumenten. Und da bin ich dann eher Kölner und will wissen, wie kriege ich Zugang und was für eine Qualität und was für eine Sicherheit habe ich als Konsument.
Da bin ich ganz bei dir. Also mein Herz ist auch schon immer ganz bei den Konsumenten gewesen. Und da geht meine Frage an den Markt. Die Schweizer sind ja da schon ein bisschen erfahrener, ja. Nun stelle ich mir immer so vor, okay, wenn ich jetzt im Bioladen meinen Brokkoli kaufe, weiß ich, der ist sauber. Klar, der ist getestet, ja. Aber ich vermisse momentan immer so ein bisschen, wenn ich meinen Brokkoli bei mir auf dem Westerwald im Garten anbaue, dann kann ich den auch essen. Und ich schicke den vorher in kein Labor. Ja, ich kann den einfach essen, weil ich weiß, ich habe den selber angebaut, der ist sauber und der kommt aus dem Garten und das ist ein Lebensmittel. Ja, das ist aber kein Hexenwerk. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen ein Problem damit, dass den Leuten, die zu Hause ihr Weed anbauen, dann auch ganz legal im Prinzip so ein bisschen vermittelt wird, was du anbaust, das kann man ja gar nicht essen. Welche Erfahrungen gibt es denn da in der Schweiz? Die BioAG forscht ja auch viel. Oder gibt es da Erfahrungen? Kann man das Homegrown überhaupt, kann man das überhaupt rauchen? Oder also, ist das, also,
ist eine gute Frage. Schadstoffbelastung aus? Ich spreche jetzt hier auch meistens aus der Sicht eines Konsumenten. Das Ding ist, dass in der Schweiz ist ja der gesamte Anbau muss unter der Bio-Richtlinie in der Schweiz geschehen. Was das heißt, ist, dass Cannabis darf nicht indoor kultiviert werden mit künstlichem Licht, es darf nur Gewächshaus oder outdoor kultiviert werden. Es muss im Mutterboden sein, wir dürfen nicht mal in Töpfen anbauen, was EC-PA-Messungen extrem erschwert. Also eigentlich gegen die ganzen Philosophien eines normalen Cannabis-Bauers ist das. Hat sich aber gezeigt, dass das problemlos geht. Also sowohl outdoor haben wir keine Probleme, diese Lichtwerte einzuhalten, was für mich jetzt umso mehr noch heißt. Unsere Studienteilnehmer sind keine Patienten, das ist ja nicht Medizinalcannabis, das ist Genussmittelcannabis und hier müssen wir unterscheiden. Wenn es ein Medikament ist für Patienten, dann machen ganz tiefe MIBI-Werte aus meiner Sicht auch Sinn. Wenn es ein Genussmittel ist und es outdoor kultiviert wurde, wo halt auch mal ein Vogel da sich einnistet und du halt mit der Natur arbeitest, dann kämpfst du mit diesen Werten und du kannst diese Werte aber auch problemlos einhalten, hat sich jetzt bei uns gezeigt. Also zur Frage zurück, dein Cannabis aus deinem Garten ist genauso gut wie das Studiencannabis, wenn du ein langjähriger, erfahrener Kultivator bist, sagen wir es mal so.
Da würde ich gerne noch was zu sagen. Also ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner und baue Tomaten und Gurken und alles zu Hause an. Ist auch gut für die Kinder, lernen die gleich, dass es doch nicht im Supermarkt wächst und gar nicht in Plastiktüten kommt. Ich bin bei dir, wenn man sagt, der Summer Crop sozusagen, ja, der eine natürliche Durchlauf im Sommer, den kann man gut produzieren. Aber wenn wir der Natur folgen, dann haben wir eine Ernte pro Jahr. Was ist mit dem Konsum, die ja auch nur eine gewisse Shelf-Life hat? Ja? Was ist mit dem Konsum im April, im Mai, im Juni, wo es rein theoretisch aus dem Eigenanbau aus dem letzten Sommer dann keine frische Ware mehr gibt? Die muss dann, und das ist ein Unterschied zur Tomate und zur Gurke, wenn wir das Cannabis angebaut haben, was man outdoor gut hinkriegt, ja, auch als Laie, dann sind wir ja noch nicht beim finalen Produkt. Es muss noch gecured werden, wo mit Verlaub die meisten Fehler passieren können. Ja, Schimmel entsteht und dann wird das Produkt richtig gefährlich auch und ungenießbar. Und das ist etwas, was man können muss. Da braucht man auch Hilfsmittel für. Da muss man ein Messgerät haben. Ja. Im Idealfall, wenn man es sich schon 100-mal gemacht hat und aus Gefühl her und durch die Nase weiß, noch zu feucht oder vielleicht schon sporenbelastet, riecht nicht mehr so gut. Und das jedermann zuzutrauen, bin ich sehr vorsichtig, ja.
Sicher nicht jedermann.
Ja, aber das zu deiner Frage, ne? Ist das genauso gut? Ja, das kann genauso gut sein, aber es gibt sehr viele Hürden, ne? Und wie kriegen wir das dann nicht indoor angebaute Crop?
Darf ich dazu was sagen?
Bitte.
Das ist ein fairer Punkt. In der Schweiz, Gewächshaus ist auch erlaubt. Also wir kriegen 2 bis 3 Anbauer gebacken im Gewächshaus, easily. Und da mache ich die Diskussion auf, was ist schlimmer. Du kaufst auf dem Schwarzmarkt Cannabis, das extrem hohe Pestizidwerte hat, da gibt es Studien dazu, die sind kanzerogen etc. Oder ein Homegrower hat ein bisschen zu feucht das Zeug gecured und hat vielleicht ein paar MIBI-Werte zu hoch. Das ist jetzt eine wissenschaftliche Diskussion, die wir wahrscheinlich hier nicht lösen können. Ich bin der Meinung, chemische Produkte, wo bewiesen sind, die sind kanzerogen und die werden im großen Bereich gebraucht im Schwarzmarkt und Pflanzen besprüht, sehe ich als schlimmer an, als ein bisschen zu feucht gecuretes Weed von einem Homegrower. Aber das ist meine Meinung.
Ich bin da total bei dir. Aber da reden wir ja über Pest und Cholera im Zweifelsfall. Ja? Also nur weil das eine noch schlechter ist, bin relativ. Ich immer noch nicht zufrieden, weißt du?
Ja, ja,
also ich gehe voll mit. Aber ich sage, wir müssen das Produkt safe machen. Wir reden
hier
über
Leute, die können hier nicht Stellung beziehen, weil sie sonst ins Gefängnis kommen. Ja, und ich glaube, die ganze Diskussion sähe ganz anders aus, wenn hier noch einer säße, der offen darüber reden könnte, was er kann, was er tut und was er nicht tut. Ja, und das tut mir im Bauch über so ein bisschen weh, weil die haben überhaupt keine Lobby und die haben aber eine Menge Wissen, was in Deutschland in der Industrie bisher gar nicht abgeschöpft wird. Und das ist das, wo ich immer so ein bisschen Bauchweh kriege, wenn ich nach Kalifornien gucke, wenn ich nach Kanada gucke. Die Leute, die ich da vor 20 Jahren kennengelernt habe, die haben heute alle einen Vertrag als Senior Grower, verdienen $10,000 plus X im Monat. Und bei uns, die gehen noch gegenüber im Growshop und kleben 2 Ziffern von ihrem Nummernschild beim Einkaufen ab. Ja. Das ist das, wo ich sage, wir müssen irgendwie uns überlegen hier, auch ganz besonders für Säule 2, wenn wir selber produzieren, wie schöpfen wir das Wissen ab? In der Schweiz wird das gemacht, ja, dass die Firmen dort über die CBD-Produktion jetzt auch das Wissen für die THC-Produktion abschöpfen können, und zwar in der Domestic Production, ja. Und Fällt Ihnen da was ein, Frau Fescher? Wie könnte man da irgendwie eine Lösung finden, dass man das Deutsche, was auch die wenigsten wissen, wir sind das erste Land gewesen in Deutschland, das eine Cannabis-Anbaukultur im Untergrund entwickelt hat. Wir waren vor Spanien, wir waren vor den vor Frankreich, vor Tschechien. Das lag einfach daran, dass der holländische Markt Mitte der 90er gesättigt war. Und die Growshops sind dann nach Deutschland expandiert.
Ja.
Deutschland war das erste Land nach den Niederlanden, wo es auch Growshops gab. Und dadurch hat sich hier, ich habe 96 das erste Mal hinter der Theke gestanden im Growshop, und dadurch hat sich hier halt sehr früh eine sehr große Untergrundszene entwickelt, die hier aber anders als in Kalifornien oder in Kanada immer noch nicht an die Oberfläche kam.
Ja, vielleicht ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, du hast in Deutschland heute natürlich die Situation, auf der einen Seite, also bis auf Firmen wie Demecan, Aurora und Tilray, baut ja noch niemand hier an, zumindest nicht im, sage ich mal, industriellen Maßstab. Das heißt, viele Firmen brauchen diese Expertise heute nur sehr begrenzt. Wir haben zum Beispiel sicherlich ein paar Leute aus dem Legacy-Bereich, ohne jetzt Namen zu nennen, die bei uns arbeiten, die uns darin beraten, andere Cultivator zu besuchen und zu gucken, was ist jetzt das richtige Produkt hier und wie entscheidet man eigentlich, was ein gutes Produkt ist und was ist gut angebaut, was ist schlecht angebaut. Aber ich glaube tatsächlich, die große Masse der Cannabis-Firmen, die beschäftigt sich mit den Fragen noch nicht so tief und auch noch nicht mit dem Anbau so tief. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Entkriminalisierung, knock on wood, wenn sie dann im nächsten Jahr wirklich kommt, woran ich glaube, dass dann natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen die Anspannung bei den heutigen Underground-Cultivatoren abfällt, nicht öffentlich drüber reden zu können. Weil meine Hoffnung ist jetzt nicht, dass am 1.1.2024 100.000 Leute aufspringen und sagen, hier, aber dass zumindest ein paar auch öffentlich sagen, hier, ich bringe Expertise mit, ich habe das gemacht, die können dann nicht mehr strafverfolgt werden und das am Ende auch ein Wissen bringt für die Industrie, die hoffentlich dann auch, wenn in die Phase 2 kommt, am Ende wirklich dieses Matching haben, wovon wir gerade sprechen. Aber du hast natürlich heute in Deutschland eine ungünstige Situation. Die Leute trauen sich nicht aus ihrem Haus raus, offen. Und auf der anderen Seite hast du die Firmen, die noch nicht den Wert dessen erkennen, was die eigentlich an den Tisch bringen.
Ja, Finn, wenn ich da ganz kurz einhängen darf, da möchte ich eine kleine Gegenthese wagen, die irgendwie ergänzend und gleichzeitig auch konträr ist. Und zwar die Industrie, meiner Meinung nach, Michael, um zu erreichen, was du möchtest, diesen Wissentransfer aus den existierenden illegalen Grows dann in den legalen Markt, da hat die Industrie eine ganz wesentliche Vorreiterrolle, die in der Politik aufgrund ihrer etwas besseren Wahrnehmung, eben weil sie eine Lobby hat, eine Lanze brechen muss für die Leute, die anbauen. Das hat einen ganz wichtigen Social Equity Gedanken auch. Und Finn, hier meine Gegenthese zu dir. Die Industrie ist zu spät dran. Wir haben uns 2 Jahre lang, und den Kommentar kann ich dir jetzt leider echt nicht ersparen, nur übers Ob unterhalten, nicht übers Wie. Und die Legislatur ist in nicht mal 2,5 Jahren zu Ende. Die Säule 2 steht noch nicht. Und in diesem Sinne muss die Industrie generell auch in ihrer Wahrnehmung, um in der Politik mehr gehört zu werden und mehr Einfluss zu gewinnen, mehr als konstruktiver Partner wahrgenommen werden. Es geht darum, die Agenda, die politische der Industrie jetzt auch zu verändern. Wir müssen einen Strich drunter machen und sagen, okay, wir haben alle Investor Relations Communications erzählt, die waren wahnsinnig toll. So, die Ressourcen, die wir haben, müssen wir jetzt nutzen, um konstruktiv mit echten Lösungsvorschlägen auf die Regierung zuzugehen, und zwar in einer Art und Weise, in der man der Regierung auch Motivation mitgibt, richtig zu regulieren in Form von politischem Kapital. Die Industrie muss ein Partner sein, der sagt ja zur Compliance. Er muss sagen, ja, ich nehme dir deine Sorgen ab, ich garantiere dir die Sicherheit. Die sagen müssen, ja, ich stecke jetzt mein Kapital, was ich habe, in innovative Produkte hinter der Blüte, die auch Bevölkerungsschichten anspricht, die dann Cannabis zu mehr gesellschaftlicher Akzeptanz verhelfen. Und die Industrie muss sagen, Freunde, so nicht zur Politik.
Kann man für Säule 2 aktuell noch, sage ich mal, entsprechend Lobbyarbeit betreiben? Ist es möglich, da so zu wirken, dass vielleicht die Säule 2 noch in dieser Legislatur verabschiedet wird? Ich persönlich sehe da eine Gefahr, dass die Säule 2 in dieser Legislatur gar nicht mehr kommt. Wir haben, wie siehst du das, Jörg?
Ich wollte eigentlich zu dem Thema hier noch ganz kurz was sagen, das ist für, und dann sage ich gerne da was zu, dass es, glaube ich, auch für die Grower eine Riesenchance jetzt ist, sich zu professionalisieren, ja, und als professioneller, wie das auch in der Commercial Agriculture der Fall ist. Ja? Also jemand, der in der Lage ist, mehrere Hektar Tomaten zu managen und anzubauen und die Qualität zu gewährleisten und das auch industriell, wie man im Englischen sagt, perpetually, also dass da auch jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat, je nachdem wie man aufgestellt ist, Ware rauspurzelt. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, dass Daten erhoben werden, wo nicht nur das Wissen über die Pflanze, sondern auch das Wissen über den Prozess, und zwar large scale oder eben wiederkehrend, dass diese Kombination von Legacy-Pflanzenwissen, aber professionellen Fähigkeiten im Gartenbau agieren zu können, dass das eine Kombination und Chance ist, die für die Säule 2 sehr wichtig sein wird. Weil solche Leute brauchst du. Du brauchst keine, und ich meine das nicht negativ, sondern du brauchst keine komplette Bro-Culture-Grower, ja, sondern die müssen auch die Sprache von Commercial Agriculture sprechen. Die müssen in der Lage sein, Daten zu erheben. Und um auf die andere Frage zurückzukommen, ob wir Säule 2 jetzt hinkriegen, da müssen wir Dirk fragen. Ja, also oder seine Kollegin vielmehr, die ja damit beauftragt ist. Das wird natürlich schwierig, sehe ich auch so. Finn hat es gerade gesagt, wenn jetzt die Ausruhmentalität kommt, also da müssen wir halt alle weiter drücken. Ja, sobald das Gesetz da ist, muss man fragen, und jetzt Säule 2, wie geht's da weiter? Aber da wird es natürlich dann auch sicher wichtig sein, dass dafür gesetzliche Grundlagen geschaffen werden und dass die Grower, um jetzt die Brücke zur Säule 2 zu schlagen, vielleicht auch in Säule 1 schon eingesetzt werden dürfen, weil das ist ja heutzutage auch so ein Thema, also was ich nicht verstehen kann, wieso man für eins der wichtigsten Gewerke nicht zulässt, dass da ein professioneller Fulltime-Mensch sich um die Pflanzen kümmern soll in den Clubs. Also das ist Failure by Design für mich.
Also vielleicht nochmal für die Audience, im Gesetz steht, dass die Clubs nur Leute, also nicht Vollzeitgärtner beschäftigen dürfen, sondern nur als Teilzeit, nur in Teilzeit. Ja, warum auch immer.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zur Säule 2. Ich habe ja auch gerade eingangs schon mal das gesagt. Ich glaube am Ende, und ich kenne mich wirklich so ein bisschen in Politik aus, die Politik bewegt sich meistens dann, wenn der öffentliche Druck sehr hoch ist. Und dann hat man natürlich Millionen kriminalisierte Cannabiskonsumenten jahrelang gehabt, die sehr viel Druck gemacht haben vom Hanfverband, aber auch der Weed Mob und teilweise natürlich immer auch gerne bei Politikern drunter kommentiert haben. Und ich glaube, die Gefahr, jetzt nur aus Sicht von Säule 2, ist natürlich, dass der Druck dieser Konsumenten so ein bisschen abfällt, jetzt nachdem die Säule 1 durch ist. Weil die denken jetzt, ich kann jetzt meine 20 Gramm mit mir rumtragen, ich kann jetzt selber offiziell anbauen, ich kann in Clubs tauschen. Warum soll ich jetzt noch den Unternehmen Geld in den Rachen werfen, die mit Säule 2 Geld verdienen wollen? Das heißt, der Druck ist schon mal weg. Auf der anderen Seite hat man jetzt die ganzen Unternehmen, die sich jetzt in Säule 1 freuen und sagen, Mensch, die Medizinal-Cannabis-Verschreibung ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, es ist kein Betäubungsmittel mehr, da passiert ja ganz viel im nächsten Jahr. Und deswegen ist der Druck aus den Unternehmen heraus, Säule 2 jetzt sehr schnell auf die Beine zu stellen, auch gar nicht so Druck. Wenn man sich mal in der Medizinal-Cannabis-Welt umhört, da ist jetzt niemand, der jetzt sagt, Mensch, jetzt muss es aber losgehen mit Säule 2, sondern die meisten sagen, wir freuen uns drauf, dass Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist und wir weiterhin Ware importieren können aus aller Welt, um das hier in den deutschen Markt zu bringen. Weil natürlich, und das wird natürlich die große Frage sein bei Säule 2, wird man in Deutschland anbauen müssen. Davor haben sehr viele Unternehmen sehr viel Respekt und nur ein paar haben schon die Erfahrung hier in Deutschland gesammelt. Oder wird man halt auch in Säule 2 mit der quasi Begründung, das ist ja alles wissenschaftlich und sind ja nur Teste, doch importieren dürfen. Und ich glaube tatsächlich, vor der Variante, dass man in Deutschland wirklich anbaut, haben viele Unternehmen sogar auch Angst, weil A, es ist sehr komplex. Und zweitens ist es immer noch ein Modellprojekt, wenn es nur 5 Jahre läuft, man aber trotzdem Riesenauflagen hat, wie so ein Anbau auszusehen hat. Denn trauen sich wenige Unternehmen und viele können es auch gar nicht, weil sie das Kapital gar nicht haben, an diesen Anbau ran. Und dementsprechend glaube ich, ein Problem ist auch, dass die Politik sich jetzt ausruhen kann und niemand sich wirklich beschwert, dass Säule 2 nicht kommt, bis auf ein paar Einzelstimmen. Und ich glaube, das ist die Firmen, die jetzt quasi, so wie wir auch, Interesse an Säule 2 haben, die müssten jetzt weiterhin Druck bei der Politik machen. Weil, wie gesagt, ich meine, es dauert alles immer länger, aber der Gesetzentwurf war eigentlich schon direkt nach der Sommerpause angekündigt. Wenn man jetzt nachfragt, heißt es, ja, man schreibt noch, jetzt wurde die Säule 1 verkündet. Das heißt also, ich sehe momentan für Säule Schweiz, ehrlicherweise, Säule Schweiz, ja, sinnbildlich Säule Schweiz, also Säule 2, sehe ich so ein bisschen, sehe ich das so ein bisschen pessimistisch, auch wenn ich natürlich das Gegenteil hoffe.
Ich darf ergänzen, ganz kurz vielleicht. Wir vergessen einen relevanten Player in der Gleichung der Frage, wer möchte die Säule 2, wer möchte die Modellprojekte? Ich würde den Case dafür streiten oder das zumindest zur Disposition stellen, dass die Regierung diese Säule 2 braucht. Weil was wird passieren, wenn die Clubs jetzt eröffnen und ehrlicherweise ein Riesenproduktionsvolumen haben werden, Überschüsse an Cannabis, die dann unglücklicherweise vermutlich in zumindest den grauen, wenn nicht sogar den Schwarzmarkt überfließen, ist, dass aus der rein betriebswirtschaftlichen Sicht das Marktvolumen sich ja eröffnet. Und es entsteht aber ein wahnsinniges Vakuum, weil du mit den Clubs nur eine bestimmte Art von Konsumierenden ansprichst und eine wahnsinnig große Gruppe rauslässt. Und man sieht das jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel sind unsere Kollegen von Swedish Match auf der unter Tabak drüben, dass in diese Lücke der Möglichkeit, keine regulierten Produkte anzubieten, trotzdem Produkte kommen werden. Also man kann in jeder Tanke mittlerweile diese sogenannten Nikotin-Pouches kaufen, die in den Mund gelegt werden. Die sind verboten in Europa. Und trotzdem stehen die neben den Kippen. Warum? Weil der Gesetzgeber sagt, ja, ist eine Lücke, aber was ich nicht sehe, ist kein Problem. Und so wird es, prophezei ich, mit Edibles, mit Vapes und so weiter und so fort auch laufen. Die werden aber gefährlich sein, die werden gesundheitsschädlich sein im Vergleich zu den etablierten Produktstandards, die wir aus Kanada, aus den USA kennen. Und in der Perspektive auf die nächsten 5 bis 10 Jahre werden für den Staat damit ein Image-Schaden entstehen und maximal große externe Kosten in Form von Gesundheitskosten, in Form von Strafverfolgungskosten und so weiter und so fort. Also der Staat selbst hat ein signifikantes Interesse daran, wenn er Cannabis als Substanz, als Konsum oder gefahrenbehaftetes Konsumgut zugänglich macht, das Risiko einzuhegen. Und dafür ist die Säule 2 überaus relevant. Gleichzeitig, Finn, bin ich bei dir, die Timeline ist begrenzt.
Ja.
Und das ist ein Problem.
Ja. Will doch einmal einhaken.
Noch. Ich muss den Marc was fragen. Sorry, ich würde selber noch was, aber ich muss den Marc etwas fragen, weil ihr macht ja schon Modellprojekt in der Schweiz, ja. Haben die Firmen Bock drauf? Was muss man machen, damit die Firmen da auch, also damit sich's für die Firmen lohnt? Ja, was kannst du uns hier in Deutschland in Sachen Modellprojekt als Tipp mitgeben?
Muss ich noch mal kurz das Buch aufmachen. Also der Unterschied zur Schweiz ist halt, dass wir seit 2016 können wir CBD-Blüten bis zu 1% THC ist ja legal bei uns. Sprich, da ist das, der Know-how-Exchange, den wir vorher angesprochen haben, ist da passiert, 2016. Dumm gesagt, alle illegalen Grower, die das im größeren Stil gemacht haben, waren, hey, what the fuck, ich kann sie jetzt legal growen. Klar, das ist keine belauschende Substanz mehr, aber ich bekomme aufs Kilo genau den gleichen Preis. Easy peasy, alles was ich machen muss, ist Genetik switchen. So kamen quasi größeren Unternehmen dann in Kontakt mit den, sagen wir mal, shady Experten. Der Know-how-Exchange war hier, wir konnten einen easy Scale-up machen, jetzt haben wir momentan, klar, das wird immer ein bisschen kleiner, aber ich sage jetzt mal 40 wirklich gute, renommierte CBD-Produzenten in der ganzen Schweiz, die sind ready, die sagen, hey, ich bin ready für Pilotprojekte. Alles, was ich brauche, sind die Genetiken. Weil die Pflanze anzubauen ist ja, sei es CBD oder THC, jetzt nicht ein riesiger Unterschied. So, oder? Und das ist halt der große Unterschied. Bei uns hat der Know-how-Exchange schon 2016 bis jetzt stattgefunden. Und
das heißt, ihr habt eine ganz andere Ausgangsbasis, um die Modellprojekte zu starten.
Genau.
Ihr habt eine vernünftige Basis. Und bei
uns die Infrastruktur ist hier schon. Die war schon hier. Wir müssen die gar nicht mehr aufbauen. Oder? Und das ist der Unterschied. Und daher sehe ich die Hürde klein, in so einem Pilotprojekt mitzumachen.
Wenn ich noch einmal einhaken darf, ich glaube am Ende, wenn man sich jetzt mal in die Lage der Regierung versetzt und mal, ich sage, Lauterbach hat sie unbedingt, aber die Legalisierungsbefürworter in der Regierung, die haben wahrscheinlich sich damals auch gedacht, alles ist ein bisschen einfacher. Und jetzt natürlich nach Säule 2, noch Säule 1, gucken sich Säule 2 an. Und das Problem ist halt, was sie jetzt feststellen, das ist halt hochkomplex. Zum einen der Bundesrat. Also ich glaube, niemand hier im Publikum glaubt, dass die SPD fähig wird, in den nächsten 6 Monaten große Landtagswahlen zu gewinnen. Das heißt also, der Bundesrat wird dominant schwarz besetzt bleiben. Das heißt also, die Regierung hat in erster Linie gehofft, dass Hessen gewonnen wird. Das wird sich wahrscheinlich erledigt haben in ein paar Wochen. Das Zweite, was die Regierung gehofft hat, wenn sie von der Volllegalisierung abrücken und stattdessen Modellprojekte machen, dass sie eventuell die Opposition mit abholen und quasi man sagt, das ist doch ein Kompromiss, wo man Daten sammelt. Auch das hat Markus Söder im Wahlkampf sehr stark klar gemacht, dass es mit der CDU nicht zu machen ist. Und dann eben die ganze Komplexität, die mit dem Gesetz kommt. Wer soll eigentlich anbauen? Wo soll die Infrastruktur herkommen? Ich glaube, am Ende die große Gefahr ist, dass die Regierung einfach sagt, das ist jetzt zu viel, zu komplex. Wir müssen zu viele Probleme lösen. Das schaffen wir nicht, von Infrastruktur, die du angesprochen hast, bis hin zu politischen Rahmenbedingungen. Und die Gefahr ist, dass sie jetzt einfach das sterben lassen und sagen, das überlassen wir dann der nächsten Regierung. Ich glaube, diese Kombination ist in Deutschland leider sehr anders als in der Schweiz und das bringt uns halt einen sehr starken Nachteil.
Ich habe da auch ganz starke Bedenken, wenn ich das kurz kommentieren darf. Ich habe da ganz starke Bedenken, wenn die Säule 2 in dieser Legislatur nicht mehr kommen sollte. Und ich teile Finns Bedenken gerade, ja, weil es ist nicht mehr so viel Zeit bis zum Ende der Legislatur. Werden wir mit Säule 1 sozusagen Vorlieb nehmen müssen. Und ich habe da ganz große Bedenken, wenn sich in Säule 1 wird eine gewisse Grauzone akzeptiert. Da haben wir eben von geredet. Ja, das funktioniert nicht. Also eine Toleranz, eine rechtssichere Toleranz gibt es nicht. Also eine Entkriminalisierung ist immer die Tolerierung einer Grauzone. Und wir haben in Spanien gesehen, wir haben in Barcelona, Katalonien oder in Holland, haben wir in den Niederlanden, haben wir gelernt, wenn man solch eine Grauzone über Jahre hin bestehen lässt, etablieren sich da ganz feste, verkrustete Strukturen, und zwar illegale, steuerfreie Strukturen, die man später mit der Regulierung ganz schwer wegkriegt. Ja, wirklich ganz schwer. Und da habe ich wirklich Bedenken, dass wenn wir die Säule 2 nicht hinkriegen, dass wir da sozusagen eine Grundlage für einen so halblegalen Schwarzmarkt schaffen, der uns die nächsten Jahre verfolgen wird und die Firmen da ein bisschen in die Röhre gucken, die sich jetzt, die jetzt viel Geld und viel Wissen in die Hand genommen haben, um sich da vorzubereiten. Ja, habt ihr auch diese Bedenken mit eurer Firma?
Ich habe es ja gerade schon gesagt, ob wir jetzt A oder B mit Licht helfen, ist mir wurscht. Ich glaube, dass Säule 2 natürlich der spannendere Teil ist, weil es dort dann um eine Industrie geht, ja, um den ganzen Geschäftszweig und auch um am Ende, es ist ja nun mal leider so, der Fortschritt auch was Anbautechniken angeht, ja, das wird ja nicht getrieben vom kleinen Verein, sondern sowas wird von der Industrie getrieben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es dann in der Schweiz, in Holland, in Deutschland solche Projekte gibt, dann kann man ja auch mal Daten austauschen, dann kann man da an der Stelle auch mal Synergien Mechanismen nebeneinander legen und dann gemeinsam auch schlauer werden. Ja. Von daher, ich hoffe, dass die Säule 2 auf jeden Fall kommt und es nicht so ein Rohrkrepierer wird, der 10 Jahre dann da vielleicht noch irgendwie, und dann müssen wir irgendwann wieder die richtigen Kreuze machen in ein paar Jahren und dann geht es da wieder weiter. Aber klar, ich glaube auch nicht, dass Markus Söder und seine schwarzen Jungs irgendwas durchwinken werden, wenn das nicht. Also da muss auch der Druck so groß sein durch ein Pilotprojekt, was klare Daten vorlegt und wo sagt, das könnt ihr nicht wegdiskutieren, ja. Da liegt es schwarz auf weiß, ja. Da kann selbst, egal wie konservativ, da kommst du nicht vorbei. Und ja, wenn wir das nicht hinkriegen und nicht bei der Schweiz ausleihen dürfen, dann wird es schwierig, glaube ich.
Pilotprojekt ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Wir reden immer über Pilotprojekte. Aber kaum einer redet mal über konkret, also was ist eigentlich ein Pilotprojekt, wodurch zeichnet sich so ein Pilotprojekt aus, ja? Meine Frage an den Marc, was muss so ein Pilotprojekt beinhalten, um erfolgreich zu sein?
Erfolgreich zu sein? Also eben, die Pilotprojekte sind ja so örtlich begrenzte Studien, wissenschaftliche Studien, die sind auch zeitlich begrenzt. Es gibt natürlich gewisse Kriterien, die du erfüllen musst, um überhaupt da mitzumachen in einer solchen Studie. Ich würde sagen, etwas extrem Wichtiges ist die Qualität der Studienprodukte, weil wir competen mit dem Schwarzmarkt. Wir competen mittlerweile mit Cali, Canada, wir competen mit Leuten, die jetzt auch wissen, hey, ich kann über die deutsche Grenze und bekomme ein Medizinal-Cannabis-Rezept noch viel einfacher. Wieso soll ich in diesem Pilotprojekt mitmachen und da all 3 Monate diesen Fragebogen ausfüllen und dem Staat sogar noch helfen und meinen Namen hingeben, wenn ich einfach über die Grenze, und mittlerweile ist es auch in der Schweiz viel einfacher, an ein Medizinal-Cannabis-Rezept zu kommen und ich kann mit meiner Qualität, langsam habe ich das Know-how zusammen, aber zu Beginn konnte ich niemals mit irgendwelchen kanadischen Blüten competen, die das seit Jahrzehnten ja eigentlich legal schon machen können, vor allem im Medizinalbereich. Daher würde ich sagen, das Studiencannabis, das ist sehr ein wichtiges Incentives für die Studienteilnehmer. Also wenn sich das herumspricht, das Studiencannabis ist gut, es ist allein, es wird auf alles getestet, wir müssen uns keine Sorgen machen, das ist sauber beschriftet. Der Konsument bekommt die Beratung, die er auch verdient hat. Man versucht ihn auch auf, sagen wir mal, Konsum oder risikoärmere Konsumformen zu bringen oder auch mal ein bisschen schwächere oder psychoaktiv schwächere Produkte zu probieren. Da sehe ich das Erfolgskonzept. Und so bekommst du auch die Leute rein.
Das, ihr seid Produzenten in der Schweiz, ja? Finn, ihr seid Großhändler, ihr seid ja die, die dann im Endeffekt vielleicht auch die Fachgeschäfte aufmachen. Ja. Wie ist die Rolle von einer solchen Firma in so einem Pilotprojekt?
Ja, also ich glaube, dass was auch für Deutschland spannend werden wird. Ich meine Hypothese ist jetzt erstmal, es wird so ähnlich ablaufen wie in der Schweiz. Allerdings, wir sprechen ja auch mit vielen Kommunen in Deutschland über das Thema, auch welche, die sich schon proaktiv dafür ausgesprochen haben, diese Modellprojekte zu machen. Und ein Thema, was sehr speziell Schweiz ist, ist natürlich, dass man sich als Teilnehmer der Studie vorher registrieren muss und quasi diese Studie eigentlich in einem abgegrenzten Raum stattfindet. Während in Deutschland, wir hören das zumindest bei den Kommunen, sehr stark der Wunsch da ist, das offener zu gestalten, weil man kann eigentlich nur echt Lebensdaten generieren, wenn man eben nicht diesen Schirm um die Teilnehmer macht. Aber was wir als Firma hoffentlich, knock on wood, bald machen werden, ist, wir haben natürlich Anbaupartner wie Pure und andere Partner, die dann quasi eben dieses Top-Produkt liefern sollen. Und wir betreiben zwei Abgabestellen im Bereich oder im Kanton Basel-Landschaft. Und genau genommen sagen wir, sind sowieso ein bisschen der Dirigent. Wir haben ein Studieninstitut, das ISGF an der Uni Zürich. Die haben das Gesuch mit uns gemeinsam geschrieben. Dann haben wir den Kanton, das ist unser Partner, mit dem wir gemeinsam diskutieren, was muss aus Sicht der Staatsanwaltschaft, aus Sicht der Polizei, aus Sicht des Drogendezernats berücksichtigt werden in dieser Studie. Dann arbeiten wir natürlich zusammen mit dem BAG, also dem Gesundheitsministerium der Schweiz, wo es dann darum geht, ist das Gesuch wissenschaftlich gut strukturiert? Ist es ein Mehrwert für die Debatte? Ist es ethisch korrekt? Da gibt es noch eine Ethikkommission. Und am Ende des Tages müssen wir mit dem Kanton gemeinsam ein Gesuch formulieren. Das ist bei uns 150 Seiten lang. Geht um das Thema Harm Reduction. Also wir wollen untersuchen, ob man Leute vom Rauchkonsum gemischt mit Tabak wegbekommen kann hin zu weniger gefährdenden Dosierungsformen. Marc, du hast es gerade angesprochen. Entweder weniger THC oder vielleicht auch Edibles oder Pralines, was auch immer dort im Angebot ist. So wird es bei uns zumindest sein. Und dann werden wir nach 5 Jahren quasi laut dem Gesuch einen Report schreiben müssen. Haben wir es geschafft, die Leute wegzubewegen von potenziell gesundheitsgefährdenden Konsum zu weniger gesundheitsgefährdenden Konsum. Und das wiederum wird der Schweiz dann einen Datenpunkt geben, um in der Debatte zur Legalisierung zu entscheiden, wollen wir nur die Blüte legalisieren oder hat es einen Vorteil für die Gesellschaft, wenn wir auch Edibles zum Beispiel legalisieren. Andere Modellprojekte haben natürlich dann wiederum ganz andere Forschungsschwerpunkte. Manchmal ist Lieferung versus Abholung. Aber so am Ende agieren wir als Unternehmen drin. Wir arbeiten mit Anbaupartnern wie Pure zusammen und bringen dann in unseren eigenen Abgabestellen das Produkt in den Markt und erheben dort die Daten zusammen mit einem Forschungspartner.
Frederike, was passiert, wenn dann nach 5 Jahren rauskommt, nee, das war alles nicht, da muss man dann wieder zumachen?
Mein Chef, der Philipp Mauch, hat diesen wunderbaren Catchphrase eigentlich und sagt an dieser Stelle sehr gern, es ist die normative Kraft des Faktischen, die gewirkt haben wird. Also davon auszugehen, dass die Bundesregierung nach 5 Jahren sagt so, leider keine geilen Daten, keine coolen Erkenntnisse, Strich drunter, wir kriminalisieren wieder alles, ist unlogisch. Es ist nicht sinnvoll, es ist nicht ressourcenschonend gedacht, es hat gesundheitliche Folgen, die nicht einzuhegen sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Perspektive langfristig ist der legalisierte Markt, es ist der kommerzielle legalisierte Markt. Es ist die große Frage nach dem Wie. Ich glaube, wenn wir in Deutschland auf Modellprojekte gucken, dann vergessen wir viel zu oft, dass wir nicht bei Null anfangen. Es gibt die Möglichkeit zu Modellprojekten. Ne? Der Paragraph 3 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes kennt die Ausnahmegenehmigungen, die von der BfArM erteilt werden können, wenn signifikantes wissenschaftliches Interesse daran besteht, Daten zu sammeln und zu forschen mit Cannabis. Das haben viele Kommunen probiert, in Münster, Friedrichshain-Kreuzberg und so weiter und so fort. Die Voraussetzungen dafür sind wahnsinnig eng. Die Modellprojekte müssen ein ausgeklügeltes Forschungsdesign haben, alle Teilnehmenden müssen sich registrieren und ganz, ganz wichtig, sie müssen in einer Form aufgebaut sein, in der sie weder eine Sucht ermöglichen, noch bestehende Suchtmuster verstärken. So, das ist die Basis, die wir haben. Wenn wir uns angucken, wie die Regierung jetzt mit dem KNG gearbeitet hat, dann ist davon auszugehen für die Säule 2, wenn sie kommt in dieser Legislatur, dass ähnlich minimalinvasiv basierend auf dieser Rechtsgrundlage gearbeitet wird. Und hier mein Appell, weil ich sehe, die Uhr tickt rückwärts an Sie, an die Industrie, bringen Sie sich ein, machen Sie die Vorschläge. Sie müssen sagen, was Sie sehen wollen, weil die Kenntnisse bei der Politik über das, was möglich ist, einfach nicht da sind. Und der einzige Weg, jetzt was auf die Beine zu stellen und dann, Micha, um auf deine Frage Bezug zu nehmen, in 5 Jahren an einem Punkt zu sein, an dem der Regulierer sagt, auch ein konservativer Regulierer, geil, Cannabis hat richtig Potenzial, ich kann Steuern einnehmen, ich habe eine Vorreiterrolle in der Welt, ich kann im Völkerrecht und im EU-Recht mitmischen in einem progressiven Thema, was ja auch eine wichtige Komponente ist bei politischem Kapital. Dazu muss der Regulierer von der Industrie Incentives erhalten, um das zu wollen. Und das geht nur mit klaren, ausformulierten Vorschlägen, die Mehrwert schaffen, auch für den Regulierer.
Deswegen finde ich das Schweizer Wording in dem Zusammenhang auch ein wenig glücklicher, weil man in der Schweiz von Pilotprojekten spricht. Das heißt, man weiß, auf ein Pilot folgt etwas. Ja, beim Modellprojekt ist das Wording in meinen Augen etwas unglücklicher gewählt, weil das heißt, das kann, also das sagt schon, das könnte auch schiefgehen, obwohl wir, du eben auch gesagt hast, die normative Kraft des Faktischen wird nach 5 Jahren klar Fakten schaffen einfach. Ja,
ja, unbedingt.
Eine Frage, mit wem du sprichst. Wenn du mit der CDU sprichst, musst du über Modellregion sprechen. Wenn du mit den Grünen sprichst, darfst du auch über Pilotprojekte sprechen.
Aber ein Tipp, alle lieben Steuern. Reden Sie mit allen über Steuern, egal in welchem Büro Sie klopfen.
Ja, das wollte ich auch schon sagen. Solange der Rubel fließt und er mehr fließt als vorher, dann wird auch, da kriegen wir auch so Leute wie den Söder mit ins Boot.
Unbedingt. Ich glaube, der Faktor Verbrauchssteuern wird signifikant unterschätzt.
Und was ich bei dem ganzen Thema noch ganz wichtig finde, dass die Industrie, auch wenn es eine langfristige Investition ist, sich überlegt, das Thema Prävention und Jugendschutz mitzubesetzen. Ja. Ja, und zwar mit Experten, weil das ist die größte Angriffsfläche, die es in Sachen Legalisierung, Regulierung gibt. Und wenn man das Thema, sage ich mal, rational selber besetzt, ist die Angriffsfläche, die die ganze Industrie hat, viel, viel geringer, viel kleiner und man wird sehr viel handlungsfähiger.
Sollen wir noch eine Frage zulassen?
Ja, wir haben uns vorgenommen, noch 1 oder 2 Fragen aus dem Publikum zu hören, wenn Bedarf ist.
Ito.
Ito, ja. Ja, ich habe eine Frage. Inwieweit erachtet ihr die Möglichkeit, schon in den Clubs overcompliant zu sein, also ich sag mal Regulierungsstandards schon frühzeitig einzusetzen, um auch der Politik zu zeigen, dass auch Clubs in der Lage sind, das Potenzial jetzt schon so umzusetzen, dass man Säule 2 tauglich ist, also dass man jetzt entgegen dem Gesetz noch restriktiver, aber noch sauberer arbeitet. Welches Potenzial ist da aus eurer Sicht gegeben?
Ich würde anfangen, wenn jemand anders möchte. Das Potenzial ist riesig und es ist nicht nur Potenzial, es ist gleichzeitig auch eine Pflicht. Cannabis ist das Baby im Prinzip an der Kreuzung der Branchen Pharma und Tabak. Und beide Branchen haben in ihren Produkten signifikante Risiken und machen deswegen große Efforts, dem Regulierer zu zeigen, dass sie compliant sind und dass sie sich kümmern und dass sie auch den Schwarzmarkt aktiv zurückdrängen. Die Technik, die dahinter liegt, ist in beiden Branchen Track and Trace, also digitale Nachverfolgung von Lieferketten. Und ich glaube, was viele Clubs in diesem Moment noch unterschätzen, ist, dass ein Compliance-Management-System keine Kühe ist, sondern die absolute Basis. Weil wenn die Lizenz weg ist, kannst du nichts mehr machen. Dann ist die Tür zu und dann geht's ja auch nicht wieder auf, auch in der Perspektive auf den kommerziellen Markt dann nicht. Insofern sind Compliance-Protokolle durch Techniken wie Track and Trace und auch der Wille, auf den Regulierer zuzugehen und mit den Behörden dann in den Kommunen aktiv zusammenzuarbeiten und diese Protokolle auch mitzuentwickeln, weil sie müssen schließlich zum Alltag in den Clubs auch passen, damit sie umsetzbar sind. Gleichzeitig der erste und der letzte Schritt.
Ja, vielen Dank. Ich darf leider keine Fragen mehr zulassen, weil die Zeit abgelaufen ist. Ganz zum Schluss maß ich mir noch an zu sagen, ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich finde, Fachgeschäfte, der Verkauf von Recreational Cannabis sollte Firmen überlassen werden. Clubs sind eigentlich Treffpunkte für Enthusiasten, die dort Cannabiskultur im Privaten pflegen. Und ich finde, die Engagements von Firmen könnten sich da doch durchaus, sage ich mal, im Sponsoring und aufs Unterstützen beschränken. weil ich auch so ein bisschen Angst habe, wenn wir die Clubs zu sehr kommerzialisieren, dass wir später ein Problem mit der Rolle der Fachgeschäfte kriegen. Das ist meine persönliche Meinung. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
We hope you enjoyed this podcast. You can find more podcasts on our channel, and we look forward to welcoming you to one of our upcoming events. All dates are available at cb-net.com.